Und jetzt möchte ich wohl zu gerne wissen, was in euren Köpfen vor sich geht. Denn diesen Bibeltext, den kann man ganz verschieden hören, je nachdem, in welcher Lebensphase man selber ist. Ich könnte mir vorstellen, dass junge Menschen sich fragen, was ist los, wovon ist hier die Rede? Gut, so viel haben wir kapiert. Am Anfang geht's um die schöne Jugend und am Ende geht's um Sterben. Aber was war das alles dazwischen? Diese komischen Sprachbilder, die Hüter des Hauses zittern, die wenigen Müllerinnen stehen müßig, die Türen zur Gasse gehen zu, der Mandelbaum blüht und die Kaper bricht auf, der silberne Strick zerreißt und die goldene Schale zerbricht. Was soll das eigentlich alles heißen? Genauso könnte ich mir vorstellen, dass manche älteren Leute hier sind, die sagen, genau so geht's mir, genau so fühle ich mich. Alles wird weniger, alles wird schwerer. Wie schön war doch die schöne Jugendzeit. Nichts ist davon geblieben, alles geht zu Ende. Und die mittlere Generation, vielleicht diejenigen, die noch alte Eltern haben, die sie auch pflegen und versorgen, oder vielleicht gibt es Leute unter uns, die in der Pflege tätig sind. Vielleicht sagen die sich jetzt, ach nö, nicht schon wieder. Das höre ich die ganze Woche. Muss ich mir das auch noch am Sonntagvormittag im Gottesdienst anhören? Diese ewige Litanei aller, du bist ja noch jung, aber warte mal ab, es kommt noch ganz dicke. Du hast noch Kraft, aber ich kann nichts mehr, ich bin nichts mehr wert. Mein ganzes Leben ist nur noch Quälerei. Muss man sich das antun als Mensch der mittleren Generation, dass man sich das anhört? Wir haben es hier im Buch des Prediger Salomo tatsächlich mit einer ziemlich pessimistischen Stimme zu tun. Das Buch soll eigentlich so etwas wie eine Unterweisung für die Jugend sein, aber diese Unterweisung kommt ganz eindeutig mit der Stimme des Alters. Und die kann schon recht moralinsauer rüberkommen. Freu dich an deiner Jugend, das dicke Ende kommt noch. Und damit wir es dann auch alle kapieren, wird auch richtig dick aufgetragen. Grau und düster ist das Alter nämlich. Nach jedem Regen kommen neue schwere Wolken. Das sind die Tage, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Und dann kommen all diese Sprachbilder. Da zittern die Hüter des Hauses, nämlich die Arme. Da krümmen sich die Starken, nämlich die Beine. Da sind die Müllerinnen müßig, weil sie nur noch so wenige sind. Das sind natürlich die Zähne. Da werden die Fenster blind, die Augen, und die Türen zur Gasse schließen sich. Da wird die Stimme der Mühle immer leiser, das sind die Alltagsgeräusche, die immer schlechter ans Ohr dringen und auch das Plappern der Menschen, das man immer weniger versteht. Und wenn es doch mal lauter wird, dann fiept es gleich im Ohr, so als ob da die Vögel drin zwitschern. Und die Töchter des Gesangs neigen sich, das soll heißen, die eigene Stimme ist nicht mehr in der Lage, Lieder zu singen, manchmal nicht mal bis zum hohen C. Und am Ende kommt, wie das Amen in der Kirche, der Refrain, der das ganze Buch des Prediger Salomos durchzieht, es ist alles ganz eitel, ganz eitel. Wörtlich übersetzt heißt das, alles ist Windhauch, Windhauch. Alles ist umsonst, alles fliegt davon. Nochmal die Frage, muss man sich das anhören? Es kann einem auf die Nerven gehen. Und was nützt auch die ganze Litanei, wenn sie am Ende möglicherweise noch ansteckend ist? Ich erinnere mich an einen Kreis in meiner Gemeinde in Gelsenkirchen. Die nannten sich Gemeinschaftsstunde und das waren die Reste der ehemaligen Wanne-Eickler Gemeinde, die nach Gelsenkirchen mit dazugekommen sind. Ich mochte diesen Kreis sehr, das waren ganz liebe und pfiffige Leute. Aber bei jeder Zusammenkunft gerieten die so in einen Überbietungswettbewerb der Altersleiden hinein. Jeder erzählte, ich habe wieder Schmerzen, weiß ich wo, im Kreuz. Und dann sagte der Nächste garantiert, ja du, aber ich erst mal. Und dann kam das Nächste. bis ich schließlich als Küken in der Gemeinde das dringende Gefühl hätte, ich müsste mal sagen, mir geht's eigentlich auch nicht so richtig gut. So war das in diesem Kreis. Sollte man da nicht besser leben nach dem Motto, nach der Devise, du sollst dich gegen weise Lehren der alten Leute leise wehren? Muss überhaupt über sowas gepredigt werden? Ich habe mich das gefragt. Und wir hatten in der vergangenen Woche ein hauptamtlichen Treffen und ich habe die Andacht zu diesem Text gehalten und habe das damit eingeleitet. Ihr wisst schon alle, was da steht und habt euch alle gegen diesen Text entschieden, stimmt's? Ja, haben Sie treu genickt. Ich finde, die Antwort ist ganz eindeutig auf die Frage, muss man darüber predigen? Ich finde, ja, es muss darüber gepredigt werden und ja, ihr müsst euch das anhören. Denn die Bibel enthält nun mal nicht nur Loblieder, sondern auch viele Klagepsalmen. Und sogar altersdepressive Menschen kommen in der Bibel zu Wort. Auch das, was sie zu sagen haben, das hat einen Platz in Gottes Wort. Also sollen wir auch hinhören. Und sei es, damit wir sie hin und wieder einmal in den Arm nehmen können und ihnen sagen, du hast ja recht. Es ist wirklich schwer und ich nehme das auch wahr, wie schwer es ist. Du hast ein Recht darauf, dass deine Klagen auch mal laut werden dürfen. Vielleicht ist das nicht leicht. Am wenigsten, wenn es die eigenen Angehörigen sind, die so klagen, denn da sind wir am empfindlichsten. Wenn fremde Leute klagen, können wir es noch ganz gut aushalten. Wenn es die eigenen Angehörigen sind, dann ist das nicht immer schön. Aber wenn wir zuhören, dann machen wir vielleicht erstaunliche Entdeckungen. Jedenfalls geht es mir mit dem Bibeltext so. Wenn ich zuhöre, dann merke ich, der ist ja gar nicht so pessimistisch, wie ich gedacht habe. Der ist gar nicht depressiv, sondern vieles darin ist richtig poetisch. Und an einigen Stellen ist es sogar urkomisch, was da steht. Ist das nicht ein Bild voller Poesie, wenn der schlohweiß gewordene Kopf als ein blühender Mandelbaum beschrieben wird? Ist das nicht genial, die eigene Schwerfälligkeit zu beschreiben mit einer vollgefressenen Heuschrecke, die nicht mehr hüpfen kann vor lauter Gewicht? Und ist das nicht urkomisch, wenn die eigenen Zähne verglichen werden mit arbeitslosen Müllerinnen in Unterzahl? Ich finde das komisch. Und was ist eigentlich mit der aufbrechenden Kaper? Manche Bibelausleger weisen darauf hin, dass in alter Zeit die Kaper als Aphrodisiakum genutzt wurde. Und jetzt schweigt des Sängers Höflichkeit und ihr dürft euch selber überlegen, was denn da wohl gemeint sein könnte. Da hat also derjenige oder diejenige, die uns diesen Einblick gibt, einen ganz ungeschminkten Blick auf das eigene Alter und drückt manches auch ganz ungeschminkt aus. Man fürchtet sich vor jeder Höhe, hat Angst bei jedem Weg, weil man nicht weiß, schafft man die nächste Stufe, entweder rauf oder runter, und falle ich vielleicht auf meinem Weg? Aber insgesamt finden wir hier erstaunlich ansprechende Bilder und eine augenzwinkernde, selbstironische Sprache. Auch dabei muss ich wieder an eine Frau aus Gelsenkirchen denken. Von denen kann ich reden, die singen alle schon im höheren Chor. Die war schon fast 100 Jahre alt, konnte ganz schlecht sehen und hat mir erzählt, ich lasse mich noch mal operieren an den Augen. Ich möchte so gern meine Urenkelkinder sehen können. Ein tolles Argument. Und dann hat sie sich operieren lassen. Die Operation ist gut gelungen. Sie hat ganz begeistert erzählt, wie gut sie wieder sehen konnte. Und dann sagt sie, aber als ich in den Spiegel geguckt habe, ich wusste ja gar nicht, wie viel Falten ich habe. Ich fand das toll, wie humorvoll die mit ihren eigenen Alterserscheinungen umgegangen ist. Wenn ich das so wahrnehme, wenn ich auch für diesen Bibeltext wahrnehme, der will mich ja gar nicht belasten, sondern da will sich jemand einfach mal selbst entlasten, indem auch mal herzlich gestöhnt wird. Wenn ich das so wahrnehme, der will mir nichts Böses, dann kann ich auch entdecken, dieser alte Mensch, der hat mir wirklich was zu sagen. Der hat mir auch geistlich was zu sagen. Zuerst einmal meint der es wirklich ernst, wenn er sagt, freu dich, junger Mensch, an deiner Jugend. Lass dein Herz guter Dinge sein in deinen jungen Tagen. Das ist gar nicht der Zeigefinger, der hier rüberkommt, sondern das ist ernst gemeint. Da gönnt einer der Jugend ihre Jugend. Wie wichtig ist das? Der gibt den dringenden Rat und mach auch was draus aus deiner Jugend. Nutz die Zeit, freu dich dran. Tu, was dein Herz gelüstet und was deinen Augen gefällt. Es gibt schon auch die Erinnerung dazu und denk dran, dass du für alles vor Gott Rechenschaft abgeben musst. Aber diese Erinnerung nimmt ja nichts zurück von der Freude an der Jugend. Gerade weil auch andere Tage kommen, sollen die Tage der Jugend unbeschwert genossen werden. Also wenn hier eine Mahnung zu hören ist, dann vielleicht doch erst einmal die. Gönnst du, alter Mensch, den Jungen, dass sie jung sind? Gönnst du ihnen ihren Bewegungsfreiraum? Gönnst du ihnen ihren Musikgeschmack, auch in der Gemeinde? Oder forderst du nur, dass alle auf dich Rücksicht nehmen und für dich Verständnis haben sollen? Der Prediger Salomo hat volles Verständnis für die Jugend. Alles hat seine Zeit, so sagt er an anderer Stelle. Und wenn sich die jungen Leute so wertgeschätzt wissen, dann können sie vielleicht auch viel eher noch das andere hören. Es ist aber alles Windhauch, es ist alles Haschen nach Wind. Und das soll nicht etwa heißen, es ist alles umsonst oder sinnlos und nur das Alter hält die goldene Schale der Erfahrung in der Hand, sondern das soll heißen, alles ist vorläufig. Du kannst nichts festhalten, du hast nichts in der Hand, genauso wenig wie du einen Windhauch festhalten kannst. Das ist das eigentliche Thema, das den Prediger Salomo bewegt. Alles ist nur vorläufig. Weder die Jugend noch das Alter haben einen bleibenden Wert. Alles hat seine Zeit. Das heißt eben auch, für alles geht einmal die Zeit zu Ende. Und da wird hier in unserem Bibeltext nochmal sehr poetisch. Der silberne Strick zerreißt, die goldene Schale zerbricht, der volle Krug zerschellt. Da höre ich eine Menge wehmütige Wertschätzung für die Schönheit des Lebens, die eben leider nicht bleibt. Aber der Prediger nimmt das als einen Ansporn, als den Ansporn, nutz die gute Zeit, die du hast, und auch als Ansporn, nimm die schweren Tage nicht zu schwer, denn vorläufig sind sie alle beide, die Jugend wie das Alter. Das Vorläufige wird sich im Wind verlieren, der Staub geht zum Staub und das irdische Leben wird wieder zu Erde. Windhauch ist alles. Und das heißt auf Hebräisch Havel. Das ist dasselbe Wort wie der Name Abel, also der Name des ersten Menschen, der sein Leben wieder aushauchen musste. Und dann setzt unser Bibeltext fort, aber der Geist geht zu Gott, der ihn gegeben hat. Geist, das hebräische Wort dafür, heißt Ruach und bedeutet sowohl Geist als auch Wind oder Lebensatem. Lebensatem, das ist ein völlig anderer Geist als der eitle Windhauch, der das ganze Buch des Predigers durchzieht. Ruach, das ist das Leben, das Gott uns Menschen eingehaucht hat. Das ist letztlich und vor allen Dingen die lebendige Beziehung zwischen Gott und Mensch. Alles, was wir hier erleben, ist vorläufig. Manches davon können wir genießen, soweit wir verantwortungsvoll damit umgehen, und anderes müssen wir erleiden. Nichts davon bleibt, nichts hat ein ewiges Gewicht. Nichts davon sollten wir darum auch zu wichtig, zu gewichtig, zu schwer nehmen. Ewiges Gewicht, das hat allein unsere Verbundenheit mit Gott. Dass Gottes Lebensatem uns erfüllt, dass Gott uns so nahe ist, dass wir seinen Atem spüren können. Das ist jetzt und hier schon so wertvoll, dass es all unsere Aufmerksamkeit wert ist. Nicht erst irgendwann einmal, wenn wir sterben, dann ist das wichtig, dass der Geist zu Gott geht, sondern hier und jetzt ist das das Allerwichtigste, dass wir mit Gott verbunden sind, dass sein Lebensatem uns erfüllt, dass er uns trägt. Unsere Aufmerksamkeit wird von vielen Dingen im Lauf des Lebens auf sich gezogen. Viele schöne Dinge, viele Freuden, auch viele Sorgen, unsere Erfolge, unser Leiden, all das zieht unsere Aufmerksamkeit auf sich. Aber egal, ob wir jung sind oder alt, Gottes Geist gibt unserem Leben sein wirkliches Gewicht und seinen Wert. Und das haben die Älteren unter euch bestimmt noch im kirchlichen Unterricht gelernt. Was gibt meinem Leben den rechten Sinn und Wert? Antwort: In Gemeinschaft mit Gott leben und ihm dienen dürfen. Das gibt meinem Leben den rechten Sinn und Wert. Dass Gott mir nahe ist und dass ich ihm nahe bin, das ist der eigentliche Wert. Darum achte auf deinen Schöpfer von Jugend an und bis in die beschwerlichen Tage. Auch wenn du selbst am Ende nichts in der Hand hast, Gott hat dich in seiner Hand. Bleibst du mit ihm verbunden, dann ist nichts umsonst. Amen.